Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Till Vollmer. Er ist der Co-Founder und CEO von Meister. Und ihr kennt wahrscheinlich das sehr populäre Mindmapping-Tool von dem Unternehmen. Und es gibt auch ein Meister-Task-Tool. Und demnächst erscheint auch, beziehungsweise ist gerade erschienen in der Beta-Phase, Meister-Notes. Also eine Rundumversorgung im Bereich der kollaborativen Werkzeuge. Das Spannende hier ist vor allem, es ist natürlich ein Subscription-Model. Das Unternehmen hat es geschafft, aus dem Cashflow sehr, sehr gut zu wachsen, ist mittlerweile 100 Mann stark und hat deswegen seit 12 Jahren keine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber jetzt eine über 54 Millionen Dollar. Und wir sprechen natürlich gleich über die Details, über die Hintergründe und da gibt es eine Menge zu lernen, glaube ich. Außerdem bei uns zu Gast im zweiten Interview ist Petra Drobotska. Sie ist die Co-Founderin und CCO von Bird Technologies und es ist ein spannendes Unternehmen für jeden, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und der sich irgendwie von Amazon lossagen möchte. Fulfillment bei Amazon funktioniert natürlich für viele ziemlich gut, für andere nicht ganz so gut. Und wer auf der Suche nach einer Alternative ist, der wird möglicherweise bei Bird fündig. Da gab es eine 15-Millionen-Runde, über die sprechen wir auch gleich. Von daher zwei tolle Themen. Geht sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode startupinsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Petra Dobrotzka, Co-Founder und CCO von Bird Technologies.
Also ich freue mich sehr, wir gehen nach Wien. Ich spreche mit Petra Dobrotzka von Bird Technologies, beziehungsweise in kurz Bird. Sie ist Co-Founder und CCO. Hallo Petra.
Hallo Jan, danke für die Einladung.
Ja, super, dass du da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen ja über eure Finanzierungsrunde. 16 Millionen Euro habe ich gelesen, ne? Toll.
Genau, ja, vielen, vielen Dank.
Ja, du musst, glaube ich, mal erzählen, also ich kannte euch vorher nicht, du musst, glaube ich, mal erzählen, was ihr macht.
Mhm, gerne, ja. Also Bird ist ein internationales E-Commerce-Fulfillment-Netzwerk. Das heißt, unsere Kunden sind Online-Shops, die mit unserer Software Zugang zu Logistikstandorten erhalten. Momentan haben wir eben 15 Standorte in 5 Ländern. Und das läuft eben dann so ab, dass die Shops sich die Fulfillment-Länder aussuchen, für die für sie eben am relevantesten sind. Also da, wo eben die meisten Bestellungen tendenziell hingehen. Und dann sagt zum Beispiel ein deutscher Shop, er möchte Deutschland und UK als Standorte nutzen, schickt seine Ware dahin und ab da wird eben der komplette Prozess vom Lager übernommen. Das heißt die Lagerung der Ware, die Kommissionierung, Verpackung, der Versand der Bestellungen. Und das alles ist eben für den Shop digital über unseren Dashboard zugänglich und kann eben in Echtzeit gesteuert werden.
Das klingt so ein bisschen nach Fulfillment bei Amazon, ne?
Genau, genau. Es ist auch eine gute Alternative eben zu FBA, weil der Shop da einfach mehr Flexibilität hat mit uns, mehr personalisieren kann, was die Bestellungen angeht. Aber genau vom Leistungsumfang ist eigentlich sehr ähnlich.
Jetzt hast du aber nicht gesagt Preisvorteil. Das heißt, ihr seid ungefähr im gleichen Preisniveau?
Genau, ich glaube, da kommt es auch sehr auf die Produkte an. Ich glaube, FBA ist preislich schon sehr kompetitiv. Aber meistens ist Preis jetzt nicht unser Nummer 1 USP, sondern es geht den Shops wirklich mehr darum, dass sie den Kunden auch sozusagen wieder zu sich in den Shop bringen können. Und da sind sie dann öfters auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, damit eben das Paket irgendwie besonders customized ist, damit da die Marke auch wirklich nach außen hin gut ersichtlich ist. Also ich glaube, unsere Kunden ist vielleicht auch ein bisschen ein spezifischer Kundenkreis, aber die sind wirklich vor allem daran interessiert, den Customer Lifetime Value zu erhöhen und eben diese Wiederkaufsraten zu erhöhen.
Ja, das klingt jetzt fast so, als wäre das bei Amazon nicht möglich. Ich glaube, wenn man jetzt die ganzen Trasio-Klone und sowas sich anguckt, dann würden die auch davon ausgehen, dass der Customer Lifetime Value wahrscheinlich trotzdem irgendwie machbar oder abbildbar ist oder steigerbar.
Ja.
Aber vielleicht kannst du mal diese spezifische Kundengruppe, die du gerade angesprochen hast, noch mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, genau, gerne. Also ich glaube jetzt nicht, dass das bei Amazon gar nicht möglich ist, aber spannenderweise haben wir auch viele Gespräche mit genau diesen Amazon, also den Unternehmen, die Amazon-Verkäufer aufkaufen. Und die haben schon auch ein Interesse daran, auch sich nach anderen Fulfillment-Möglichkeiten umzuschauen, weil einfach die Flexibilität nicht ganz so hoch ist bei Amazon. Aber ja, also ich glaube schon, dass unsere Gruppe relativ spezifisch darin ist, dass sich viel um dieses Branding dreht. Also es ist sehr auf Direct-to-Consumer fokussiert. Ja, es sind eben oft Marken, die einfach über den eigenen Shop direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Und oft sind das eben selbst entwickelte, selbst produzierte Produkte, wo es dann eben sehr um diese Brand Awareness geht. Und da sind wir wirklich sehr, sehr stark drin, weil wir da auch wirklich den ganzen Prozess darauf ausgelegt haben, dass der Kunde da wirklich alles machen kann, was er möchte im Fulfillment.
Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich finde ja erstmal jedes Unternehmen, was Amazon an irgendeiner Stelle kitzelt, finde ich ja schon mal ziemlich cool, weil ich glaube, jeder von uns sieht Amazon ein bisschen als zu dominant an, ne? Und es ist schon schön, wenn da links und rechts noch ein bisschen Platz ist für andere. Das heißt, ihr seid im Prinzip, vielleicht ist so der ganze Shopify-Kosmos für euch interessant, ne?
Genau, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele unserer Kunden nutzen Shopify. Auch diese Shopify-Plus-Funktionen zum Beispiel, da sehen wir auch, dass sich das sehr, sehr gut deckt mit unserer Kundengruppe, also gerade auch die schon ein bisschen wachsen und mehr Funktionen benötigen. Genau, das ist genau unsere Welt eigentlich.
Und wo geht die Reise mal hin? Du hast mir ja im Vorfeld schon gesagt, ihr wächst ziemlich stark. Wahrscheinlich war ja auch Corona jetzt für euch ein totaler Booster, ne?
Genau, also es war kurzfristig natürlich auch für uns ein Schock, gerade so im operativen Business, aber langfristig ist es jetzt definitiv ein Boost, weil einfach viele neue Shops auch reinkommen, beziehungsweise auch die etablierten Shops weiter wachsen und auch mehr in diese Richtung gehen des dezentralen Fulfillments, was wir ja eigentlich eben auch pushen wollen, ja, weil wir eben ja sagen, du schaffst es einfach nicht mit einem Fulfillment-Standort alle deine Kunden gut zu bedienen. Genau, das heißt, das ist auf jeden Fall mal ein positiver Trend für uns und wir wollen auch einfach generell in Zukunft international weiter wachsen. Das heißt, 5 weitere Märkte kommen dazu im Laufe der nächsten Monate, weil wir eben sehen, dass das für viele Händler total wichtig ist, dass sie jetzt zum Beispiel gerade in den Süden nach Spanien, Italien, dauert der Versand noch immer recht lange, wenn du das zum Beispiel aus einem deutschen Lager heraus machst. Das heißt, wir wollen da auch einfach nochmal neue Märkte angehen.
Und dann lass uns mal kurz über die Runde sprechen. Die wurde jetzt angeführt von Muro Capital, wenn ich es richtig ausspreche. Die kenne ich gar nicht, aber ich habe gerade mal geguckt, die sind relativ aktiv, ne? Das ist der VC-Arm der Bank Santander.
Genau.
Warum die? Ist das, weil ihr möglicherweise auch schon, ich weiß nicht, in Fremdkapital irgendwie Fremdkapital braucht oder irgendwie Venture Debt oder solche Geschichten?
Das war gar nicht so der Blickwinkel. Das für sie ist es, glaube ich, generell ein spannendes Thema. Also sie sind schon natürlich mehr auf den Financial-Bereich fokussiert eigentlich mit ihren Investments. Aber ich glaube, sie sehen auch das Potenzial eben von E-Commerce, hatten da eben schon Investments im Payment-Bereich und sehen aber, dass diese ganze E-Commerce-Welt sich extrem stark weiterentwickelt und haben da halt eine spannende Opportunity gesehen. Und natürlich gibt es auch für uns Anknüpfungspunkte, also gerade wenn man so im Bereich Inventory Financing unterwegs ist. Also für Händler ist das ja eine relativ große Herausforderung, dass sie das alles vorfinanzieren müssen, die Ware, die sie einkaufen. Und das heißt, da gibt es schon auch natürlich interessante Anknüpfungspunkte für uns.
Ach, das heißt, das ist quasi ein Service, den ihr mitentwickelt, mit dann quasi Santander im Background.
Genau, so sprechen wir jetzt auf jeden Fall mal drüber, ob das eine Möglichkeit wäre.
Ja, weil da würde ich jetzt eigentlich zum Beispiel denken, dass Shopify da eigentlich in so einen Markt rein muss, ne? Dass die im Prinzip anfangen, sich besser zu positionieren gegenüber zum Beispiel Amazon, die das ja, glaube ich, nicht machen, sondern deswegen gibt es ja diese ganzen Trasio-Klone
und sowas. Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist ein super spannender Markt. Also gerade wenn die Shops schnell wachsen, ist das, glaube ich, ja auch einfach ein smarter Weg, das Wachstum zu finanzieren.
Total. Und jetzt hast du gesagt, ihr wollt auf 200 Mitarbeiter wachsen, ne? Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich auch gerade Leute, ne?
Genau, also wir wachsen jetzt relativ schnell, weil der Plan ist ja auch mit diesem Investment relativ stark die Produktentwicklung eben weiter voranzutreiben, aber auch alle anderen Bereiche. Also wir werden da, sage ich mal, überall eigentlich hiren, aber von momentan 120 Leuten auf 200 bis Ende des Jahres. Das heißt, wir haben einige Stellen offen und sind gerade auch dabei, eben zwei neue Büros zu eröffnen in London und Paris. Und dazu kommen eben die bestehenden Offices in Wien und Berlin. Das heißt, ja, es sind auf jeden Fall viele spannende Rollen, die besetzt werden müssen.
Super. Du Petra, dann lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss nochmal, ich finde es ja toll, mal wieder mit einem weiblichen Gast zu sprechen. Das ist tatsächlich in der Startup-Szene nicht ganz so leicht. Und jetzt musst du mir vielleicht mal erzählen, aus deiner Sicht, warum ist das so? Also warum gibt es so wenig Frauen und wie fühlt es sich denn an als Frau in der Startup-Welt?
Ja, spannende Frage, wieso das so ist. Ich glaube, es wird natürlich schon langsam ein bisschen besser. Ich merke das auch bei uns in der Firma, dass, glaube ich, sobald der Fokus ein bisschen mehr drauf liegt, dann kommen auch mehr Frauen in die Firma rein und dann macht man auch mehr Bewerbungen, glaube ich, wenn man schon Frauen in Führungspositionen hat. Und wir sind ja auch momentan im C-Level 50-50 bei uns. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz positiv. Aber ja, ich hoffe, dass das noch sich verstärken wird. Aber ja, momentan muss ich sagen, ich nutze das natürlich, dass man als Frau momentan irgendwie gefragt ist im Startup-Bereich. Also ich glaube, man muss auch einfach das Beste draus machen. Auch die Logistik ist natürlich sehr männerdominiert. Aber ja, also ich bin immer ein relativ optimistischer Mensch. Also ich hoffe, dass wir das ein bisschen durchbrechen können und mehr Frauen in den Startup-Bereich kommen, weil wie gesagt, also bei uns ist das super und die Teams, die gut ausbalanciert sind, funktionieren auch einfach am besten, muss man sagen.
Und du bist ja eben Co-Founder. Hast du denn irgendwie am Anfang, in den Anfangstagen das Gefühl gehabt, ihr werdet irgendwie, weiß nicht, benachteiligt, weil da eine Frau im Team ist?
Nein, das muss ich sagen, war eigentlich nie der Fall. Ich glaube, was als Frau, gerade so bei Logistikveranstaltungen, wird man vielleicht schon so ein bisschen mehr, weniger ernst genommen, vielleicht anfangs, und okay, so vielleicht ein bisschen mehr beweisen am Anfang, aber ich glaube, über die Phase sind wir jetzt auch mittlerweile hinweg. Ich glaube, man muss da einfach drüber hinwegschauen können.
Es ist eher, glaube ich, worauf ich hinaus wollte, ist bei den Investoren, ne? Weil wir haben ja oft dieses Thema, dass die eben so biased sind und dann eben nur in, weiß nicht, Teams investieren, die so ein bisschen ähnlich sind wie sie selbst. Das ist zumindest ein Thema, was wir hier im Podcast immer wieder diskutieren, ja, mit verschiedenen Leuten, und jeder ärgert sich und fragt sich, warum gibt es so wenig Frauen, und dann zeitgleich hat keiner eine richtig gute Antwort. Ja. Deswegen frage ich halt so nach.
Super spannendes Thema. Ich muss sagen, bei uns macht das Fundraising auch mein Co-Founder, der Alex. Ach ja, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das deswegen auch einfacher sozusagen für uns ist. Also das kann ich mir durchaus noch vorstellen, dass das weiterhin für Frauen einfach ein bisschen schwieriger ist.
Aber ich glaube, der Vorteil, den du gerade genannt hast, der muss vielen Frauen auch klar werden. Man hat, glaube ich, eigentlich sogar Vorteile, weil jeder möchte im Prinzip mit Frauen in der Startup-Szene reden oder möchte ihnen auch die Chance geben, sich zu zeigen. Und deswegen gibt es eigentlich viel mehr Platz für Frauen.
Genau, das muss man echt nutzen. Ja? Also da habe ich auch keine Skrupel. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann bin ich da immer gerne dabei.
Ja, würde ich auch genauso machen. Aber wir haben dich nicht eingeladen, weil du eine Frau bist. Wir haben dich eingeladen, weil dir echt was Tolles auf den Weg bringt. Und klingt toll, was ihr macht, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen, findest du?
Nee, ich glaube, das war's. Also wir freuen uns über Bewerbungen natürlich. Aber das, ja.
Cool. Dann euch viel Glück auf der Reise. Und du sagst Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, zum Beispiel die Series C, könnt ihr dann irgendwann in einem Jahr oder so anstehen. Meld dich gerne, ja?
Super gerne. Mache ich auf jeden Fall.
Ja, wir drücken die Daumen.
Perfekt.
Cool, Petra. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wusstest du, dass es Startup Insider Daily auch als täglichen Newsletter gibt? Montags bis freitags jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der deutschen und internationalen Startup-Szene. Für dich recherchiert auf über 500 Nachrichtenseiten und redaktionell zusammengestellt, damit du nichts verpasst. Kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.
Jetzt zu Gast
Till Vollmer, Co-Founder und CEO von Meister.
Also ich freue mich total, Till Vollmann ist hier, Co-Founder und CEO von Meister. Hallo Till.
Hallo, servus.
Ja, großartig, dass du da bist. Ich habe vorhin schon ein bisschen gestaunt, muss ich sagen. Ich habe eure Pressemeldung zur Finanzierungsrunde bekommen und ich kenne euch natürlich, aber ich kenne euch nicht im Kontext von Finanzierungsrunden.
Ja, das ist richtig. Wir haben auch wirklich lange Zeit keine gemacht. Wir haben so 2008, 2009 eine ganz kleine Angel-Runde gemacht, waren aber dann sehr schnell profitabel und haben dann jetzt ja quasi ja, 12 Jahre, ohne Finanzierung gemacht. Aber wir haben halt jetzt auch gesehen in der Pandemie, dass das eine Chance ist, jetzt hier wirklich groß zu werden. Und deswegen haben wir dann das Ganze gemacht.
Ja, also bevor wir jetzt über diese lange Strecke von 12 Jahren sprechen, nur mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Ihr habt jetzt 52 Millionen Dollar eingesammelt.
Richtig, genau.
Das ist ja schon echt eine Hausnummer. Also vor allem, wenn man, wie gesagt, 12 Jahre lang kein Geld aufgenommen hat. Ihr seid aus dem Cashflow gewachsen, ja?
Ja, also wir haben wirklich, als wir Mindmeister gelauncht haben, das war ja so 2006 die Firma gegründet, 2007 gelauncht, und dann waren wir relativ schnell profitabel, haben, ich sage ich mal, das Ganze so als europäische Art gesehen, einfach gewachsen, aus dem Cashflow, sind immer größer geworden, und in den letzten Jahren, jetzt so, ich würde sagen, die letzten 3-4 Jahren sind wir halt wirklich sehr schnell gewachsen, auch selber aus dem Cashflow, sind 100 Leute, und haben uns dann gedacht, naja, jetzt kommt eigentlich der nächste Step.
100 Leute aus dem Cashflow, das muss man sich erstmal vorstellen. Ja, und ich habe gesehen, 25 Millionen Nutzer, ne?
Ja, genau. Also das ist auch interessant. Ich meine, wir haben natürlich mehrere Tools, also nicht nur mit einem Tool, aber man muss auch sagen, MindMeister ist natürlich da das Tool, was am Anfang die meisten User gebracht hat. MeisterTask ist ja erst 2015 dazugekommen. Und seitdem wachsen wir wirklich wahnsinnig. Aber man muss auch sagen, in der Pandemie ist das Ganze natürlich noch viel mehr geworden. Also wir haben in den letzten 12 Monaten, glaube ich, so um die 8 Millionen User dazu bekommen. Ja, und da sieht man schon, dass das natürlich der Grund die Pandemie ist natürlich und auch der Need der Leute, remote arbeiten zu können.
Und also man muss, glaube ich, dazu sagen, das ist ein ganz normales Software-as-a-Service-Modell. Ihr habt eine Freemium-Variante, ne? Das heißt also, nicht jeder Nutzer zahlt bei euch automatisch, ne?
Genau, ja. Ich meine, das wäre schön. Ich glaube, dann bräuchte man keine Finanzierungsrunde. Ja. Aber natürlich, also wir machen ganz klassisches Freemium, so wie man es quasi so in den SaaS-Büchern auch liest. Das heißt, wir haben eine freie Version, die bei uns allerdings auch sehr offen ist. Das heißt, man kann sehr, sehr viel machen mit den freien Versionen, auch bei den Produkten, und haben dann bestimmte Zusatzpläne eben Pro und Business und dann auch noch einen Enterprise-Plan für größere Unternehmen. Und und das ist dann userbasiert, ganz normal, also eigentlich ganz, ganz klassisch, sage ich mal.
Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie sehr du dir in die Karten schauen lassen möchtest, aber also ist das ein erfolgreiches Modell? Ich meine, offensichtlich, ihr seid aus dem Cashflow gewachsen, aber wie lange dauert sowas, bis so ein Nutzer dann quasi konvertiert? Wie viele Nutzer sind das so ungefähr? Also ist das noch ausbaufähig, oder seid ihr da an dem Punkt, wo du sagst, nee, eigentlich, wir müssen jetzt eher vorne den Trichter weiter aufmachen und deswegen brauchen wir Kapital, um zum Beispiel mehr Marketing zu machen?
Ja, es ist ziemlich ausbaufähig aus unserer Sicht. Wir sind da im einstelligen Bereich, was die Konversionsrate
also
angeht.
Prozentzahl, meinst du?
Prozentsatz, ja, genau. Und man kann natürlich es gibt ja verschiedene Benchmarks, wo man sich vergleichen kann mit anderen Tools, und das ist natürlich was, wo man sagen kann, das kann man besser machen. Aber das ist immer so ein Trade-off. Also ja, man kann natürlich quasi dann das Freemium-Modell einschränken mehr, also quasi die Paywall höher machen. Das hat aber dann zur Folge, dass dann der virale Faktor kleiner wird. Und da kann man sozusagen so ein bisschen abwägen, was möchte ich lieber haben? Möchte ich mehr Umsatz haben oder mehr User? Beides bewirkt im Endeffekt ja auch wieder ein Wachstum. Und das ist immer so eine Grenze, sage ich mal, oder so eine Gratwanderung. Wo begibt man sich dahin? Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass man mit sehr offener Funktionalität da halt dann sehr viele Leute begeistern kann und das natürlich auch wieder einen schönen viralen Faktor bewirkt.
Aber also jetzt mal, ich habe gerade mal parallel geschaut, ihr startet bei 5 Euro, ne, und dann geht es hoch bis 12,50 Euro. Sag mal, wahrscheinlich so im Schnitt, so ein User wird wahrscheinlich so 6-7 Euro, ne? Wahrscheinlich die meisten gehen so auf die Personal-Variante, würde ich vermuten.
Ja, oder Pro, kommt aufs Tool drauf an, ja.
Ja, und dann habt ihr mit 250.000 Nutzer wäre quasi 1%, sagen wir mal, habt ihr vielleicht 4. Das heißt, wir reden schon über ein Unternehmen hinterher, was, keine Ahnung, seine 50 Millionen Euro Umsatz machen müsste, oder?
Ja, so ganz so groß ist es noch nicht, nee. Aber in die Richtung, ja. Also ja. Bewegt sich's, ja.
Ja, super. Also wirklich maximaler Respekt, muss ich sagen. Was sind denn, lass uns doch mal vielleicht noch kurz da bleiben, was sind denn so deine Learnings aus den 12 Jahren Erfahrung jetzt, oder euch gibt es ja sogar schon 14, 15 Jahre. Ja. Was sind denn so die Learnings im Bereich Kundenakquise und vielleicht auch Kundenbindung und eben auch Konvertierung in die höheren Modelle?
Ja, also da ist ganz klar, also wir haben ja, als wir angefangen haben, 2007 schon also unser Credo gehabt, und das war einfach so diese, ich sag mal, Simplizität, nettes User-Interface, all diese Sachen, also im Sinne von ein mehr Apple als Microsoft, zumindest damals, ja, also damals war ja Microsoft noch eine andere Firma, sagen wir so. Also wir haben immer gesagt, ja, wir wollen halt wirklich ein interessantes, tolles Tool sein, das einfach zu bedienen ist und das schön ausschaut und so weiter. Und mit dem sind wir damals auch angetreten. Und das hat sich witzigerweise nicht geändert. Wir glauben immer noch, es gibt ganz, ganz viele Tools, die zwar funktional funktionieren, sage ich mal, oder funktional liefern, was sie sollen, aber eigentlich keinen Spaß machen zum Arbeiten. Und das ist sozusagen das, wo wir herkommen. Wir sagen einfach, wir wollen Tools machen, die Spaß machen, die beflügeln, Kreativität fördern, und aus der Ecke kommen wir. Ja.
Und okay, das ist jetzt quasi euer generelles Setup, aber gibt es denn quasi so wirklich handfeste Learnings, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand anders ein SaaS-Business hat, das sind Learnings, die sollte man mal probieren, oder das sind vielleicht Tipps, die du geben kannst aus deiner Erfahrung?
Ja, also auf jeden Fall, wir würden immer noch vorschlagen Freemium. Also wir haben ja jetzt auch ein drittes Tool gelauncht, das heißt Meisternote. Das ist quasi ein Corporate Note-Taking-Tool oder so Corporate Handbook zum Beispiel, solche Sachen. Und auch da machen wir das Ganze wieder mit Freemium. Also wir würden immer noch empfehlen, wenn man in diesem Umfeld ist, es kommt natürlich auch darauf an, was die Zielgruppe ist. Also wenn man jetzt keine Massen als Zielgruppe hat, sondern wirklich nur, keine Ahnung, nur 5 Lizenzen im Jahr verkaufen könnte überhaupt, weil es anders nicht geht und die sehr hochpreisig sind, dann ist es vielleicht anders. Aber ansonsten würden wir auf jeden Fall vorschlagen, dass man mit einem Freemium-Modell arbeitet, weil man dadurch einfach die Reichweite erhöht und die Leute drüber reden. Was auch ganz gut funktioniert hat bei uns am Anfang, und das hat man auch bei Clubhouse ganz gut gesehen, ist diese Einladungsverknappung, sagen wir mal so, indem man sagt, es gibt nur ganz wenig Einladungen. Wir haben ganz am Anfang gestartet, indem wir einfach 100 Leute eingeladen haben, die wir aus unseren früheren Jobs gekannt haben, halt im Business-Umfeld. Und jeder von denen hat 10 Einladungen gehabt, und so haben wir ganz am Anfang gestartet. Und allein das hat damals auch einen richtig guten Bass erzeugt. Und wie gesagt, bei Clubhouse hat man eigentlich ganz gut gesehen, dass das auch heute noch funktioniert. Also den Tipp, glaube ich, würde ich wieder weitergeben.
Ja. Ja, super spannend. Und jetzt hast du gerade Meisternote schon angesprochen. Das heißt, ihr habt 3 Säulen quasi jetzt. Ja, ich nehme an, Mind Meister ist das, was die meisten kennen und was wahrscheinlich auch bei euch die Cashcow ist. Aber ihr verkauft das Ganze auch als Bundle. Wer ist denn dann so eure typische Zielgruppe?
Ja, also unsere typische Zielgruppe ist auch immer schwer zu sagen. Ja, wir haben natürlich auch noch sehr viel Mindmeister-User, auch Einzel-User. Aber unsere jetzige Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, ist wirklich, sage ich mal, SMB, wie man so schön sagt, also der Mittelstand. Da gibt es ja natürlich auch viele verschiedene Definitionen. Man sagt ja so bis 500 oder bis 1000 User, je nachdem, ob man amerikanischen Markt oder europäischen Markt nimmt. Das ist aus unserer Sicht so die Zielgruppe. Unternehmen, die halt wirklich in verschiedenen Verticals auch arbeiten, das ist relativ horizontal bei uns, weil man natürlich das ganze Thema Taskmanagement von einer Bank bis zu einem Handwerker verwenden kann, und da gibt es jetzt keine Verticals bei uns. Das heißt, jeder, der irgendwie, sage ich mal, in einem Bereich mit To-Dos, mit Aufgaben, mit Brainstorming zu tun hat, der ist prinzipiell Zielgruppe, sagen wir mal so. Ja.
Und jetzt diese Finanzierungsrunde, also ich habe verstanden, das war jetzt eher so eine Option für euch, und man hat, also, oder ihr habt quasi jetzt die Strategie des Wachstums, aber ist denn zeitgleich der internationale Wettbewerb, vielleicht kannst du mal sagen, wer sind denn eure Wettbewerber? Ich würde da jetzt vielleicht am ehesten an so ein Miro denken, vielleicht auch an, es gibt ja noch ein paar andere Mindmapping-Tools, aber sind das die klassischen Wettbewerber und drängen die auch nach Europa? Du hast euch ja gerade schon so ein bisschen als europäisches Startup auch definiert, ne?
Ja, natürlich. Also und da haben wir natürlich, sage ich mal, zusätzlich die Schwierigkeit, die Challenge, dass wir 3 Tools haben, also oder bis jetzt 2, das dritte in der Beta-Phase. Und natürlich in jedem dieser Segmente gibt es Konkurrenz. Also wenn du ganz konkret ansprichst, dann sage ich jetzt mal, bei Meistertask ist es zum Beispiel so Tools wie Trello oder Monday oder Asana, bei Mindmeister Miro und Mural zum Beispiel, und natürlich auch die klassischen Mindmapping-Tools, die es ja immer noch gibt, sage ich mal, so wie XMind oder FreeMind, die zwar mehr so Desktop-artig sind, aber und dann gibt es natürlich bei Meisternote auch Konkurrenz, ich sage mal, sowas wie Confluence zum Beispiel würde da ganz gut passen, und in jedem dieser Segmente gibt es natürlich dann auch starke Konkurrenz, und die sind aber alle aus Amerika, diese Tools, oder meistens, ich meine, zumindest gesteuert aus Amerika, und da gibt es für uns natürlich die Chance, ich sage jetzt mal, mit Data Protection, Data Privacy und aus Europa kommend wirklich Marktanteile zu bekommen. Und wir glauben einfach, dass wir da überhaupt einen Gegenpol schaffen können zu amerikanischen Tools. Wir finden es total schade, auch dass Europa das komplett verpennt. Es gibt ja weder gute Tools jetzt im Bereich, sage ich mal, Collaboration, Zoom zum Beispiel, solche Sachen gibt es ja auch alles nicht. Es gibt ganz wenig wirklich europäische Tools. Wir haben auch keinen gescheiten Cloud-Anbieter, also wenn man jetzt so Sachen wie Google oder AWS anschaut. Also man muss einfach sagen, dass wir da in Europa wirklich zurück sind. Und unser Ansatz ist einfach, wir möchten wirklich ein aus Europa kommender Tool für Workplace Collaboration sein, aber natürlich für globale Kunden, aber auch für globale Kunden, die das ganze Thema Datenschutz wirklich ernst nehmen wollen.
Also ich höre raus, du siehst dieses ganze Thema Datenschutz in Europa, das ist quasi ein Gütesiegel, mit dem man vielleicht sogar irgendwann in der Welt auch punkten kann, ja?
Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, nicht nur irgendwann, sondern es ist auch jetzt schon so. Ach ja. Wir haben einige amerikanische Kunden auch, die wirklich sagen, ja, sie nehmen unsere Lösung, weil sie eben dann sicher gehen können, dass da eben nicht unbedingt gleich jeder mitliest, sagen wir mal so.
Und jetzt seid ihr während der Pandemie oder sogar im letzten Jahr um ungefähr 50% gewachsen, wenn ich es richtig gerechnet habe, ne? Und wenn das jetzt so weitergehen würde, müsstet ihr ja in einem Jahr schon so auf die 40 Millionen Nutzer zugehen. Wo geht denn mal die Reise hin, deiner Meinung nach?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, es fragt sich ja jeder, der so ein Tool anbietet und das muss jetzt nicht gar nicht so im SaaS-Bereich sein, sondern generell im Internet geht es jetzt so weiter. Also sprich, hat die Pandemie das komplett geändert, wie wir arbeiten, oder was passiert eigentlich, wenn es zu Ende ist? Und gibt es überhaupt ein Ende einer Pandemie? Also, oder haben wir jetzt dann jedes Jahr quasi eine Welle und so weiter? Das ist also für uns schon interessant. Wir glauben aber von dem, was wir gesehen haben, dass sich da die Art und Weise, wie Leute arbeiten, also mit Remote Working, Working from Home oder digitale Nomaden etc., dass sich das schon weltweit komplett ändern wird und wir da auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören werden und jetzt ja auch sind schon. Aber das wird, glaube ich, auch so weitergehen und das ist das Interessante. Und wir glauben einfach, dass man da ja, also der Markt für Taskmanagement und Workplace Collaboration Tools ist da sehr groß. Also wir hoffen schon, dass wir auch mal 100 Millionen User da erreichen und dass das dann auch viel mehr werden kann. Ja.
Und was würdest du als größte Challenges sehen?
Ja, also ganz klar Wachstum. Ich meine, Geld ist toll, wenn man es hat, aber es muss man auch ausgeben. Ja. Und das Ausgeben ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also aus unserer Sicht ist wirklich das Wachstum die Challenge, und zwar die Wachstum der Organisation. Also gute Leute zu finden zum Beispiel, Talent zu attracten, natürlich neue Märkte zu erschließen, auch die Produkte weiterzuentwickeln. Aber also das sind alles, sage ich mal, Probleme, die man angehen muss, oder Probleme, Challenges, die man angehen muss. Also aus unserer Sicht glaube ich, ist wirklich das Thema Mitarbeiter zu finden, die zu uns passen natürlich, also auch die in die Philosophie reinpassen, die wir vertreten, und die trotzdem natürlich uns helfen, das Unternehmen vorwärts zu bringen.
Okay, das klingt so, als sucht ihr gerade Mitarbeiter, ne? Dann kannst du vielleicht nochmal sagen, welche Art von Mitarbeiter ihr sucht und auch wo ihr sie sucht, und vielleicht auch ein bisschen noch über die Teamkultur erklären bei euch.
Ja, also wir suchen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, wir suchen alles, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch heute auf unserer Jobs-Page, also wenn ihr wollt, einfach schauen auf meisterlabs.com/jobs oder in bestimmten Links dann einfach suchen danach. Wir suchen alles von Engineering, also Frontend, Backend Developer, iOS, Android, bis zu Marketing, Sales, Customer Success. Also man kann wirklich sagen, durch die Bank Leute, und das vor allem natürlich auch in Wien, wo wir am meisten Leute haben, aber auch in Seattle, also in den Staaten, und aber auch remote. Das heißt, wenn ihr Bock habt, bei uns mitzumachen, dann schaut euch das Ganze an. Und von der Philosophie her ist es schon so, dass wir wirklich europäisch ticken. Also wir haben zwar jetzt natürlich eine Growth Equity Runde gemacht, aber absichtlich mit einem europäischen Anbieter, weil wir einfach europäisch ticken. Wir sind halt nicht so die amerikanischen, sag ich mal, die alles so rausschreien und wahnsinnig wachsen auf Teufel komm raus, sondern wir wollen das Ganze wirklich europäisch angehen. Wir haben es ja auch 14 Jahre alleine geschafft, und wir sehen es jetzt eher so als zusätzliches Öl, was man ins Feuer gießen kann. Aber das Feuer ist schon da und es hat schon vorher super gebrannt. Und das heißt, wir wollen da einfach weiter wachsen, aber halt auf die europäische Art und Weise, mit auch mit Sustainability. Auch der Verdain, also unser Growth Equity Partner in dem Fall, ist auch ein Partner, der wirklich auf Sustainability schaut, zum Beispiel auch Environmental Sustainability. Also das sind alles Themen, die, sage ich jetzt mal, mehr europäisch als amerikanisch sind. Ja.
Genau, haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Ne? Verdain hast du ja gerade schon erwähnt. Ich kannte die jetzt nicht so richtig, aber die haben einen guten Namen auch in Europa oder Deutschland sogar, ne?
Ja, genau. Also die haben auch einige Investments in Deutschland, kann man auf der Homepage sehen. Ich glaube, so bekanntestes Investment von ihnen ist Smava. Sie wachsen natürlich, sind auch in Deutschland noch relativ unbekannt, sage ich mal, im Sinne von, dass sie da jetzt auch erst richtig Gas geben, kommen ja aus Schweden und Norwegen originär. Und wir freuen uns, dass wir da wirklich jemanden gefunden haben, der auch unsere Values und unsere Vision teilt. Ja.
Super, Till. Also sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wie gesagt, so nach 12 Jahren Schlummern, zumindest in der Öffentlichkeit hier, jetzt hier so ein Ausrufezeichen, ganz großartig. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube nicht. Wie gesagt, also ich glaube, das Wichtige ist auch für europäische Leute, ja, traut euch, macht was. Ich finde, wir sollten wirklich schauen und der Welt beweisen, dass wir auch in Europa gute Software erstellen können und das können wir ganz sicher. Und für uns, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da einen Gegenpol schaffen in Europa zu der amerikanischen Übermacht, sage ich mal.
Ja, also es klingt wirklich, also kann man sofort unterschreiben, finde ich, klingt toll. Aber sag mal, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, vielleicht nochmal kurz die Nachfrage, wie hostet ihr denn dann eigentlich? Du hast es vorhin gesagt, es gibt keine europäische Cloud und man möchte ja wahrscheinlich jetzt eben auch nicht AWS und sowas benutzen. Also wie macht ihr das?
Ja, leider sind wir da trotzdem auf amerikanische Firmen angewiesen.
Ach so, okay.
Und das muss man auch leider so sagen. Aber da würden wir uns freuen, wenn wir da einen Partner finden würden, irgendwann mal, der dann aus Europa kommt. Ja.
Verfolgst du so Sachen wie diese Initiative Gaia, heißt sie ja, glaube ich, ne? Sind das so Themen, ja, die dich interessieren?
Ja, total. Also Gaia finde ich total spannend. Da ist es aus meiner Sicht halt wichtig, dass man da nicht den üblichen europäischen Weg geht, der halt oft mit sehr, sehr viel Reden und Diskutieren zu tun hat und mit wenig Doing. Also aus meiner Sicht ist es halt wichtig, dass man da wirklich in die Gänge kommt und was wirklich schafft und dass das nicht irgendwie, sag ich mal, so wie sonst in der EU oft mal so ist, dass es einfach 10 Jahre dauert, bis man so weit ist. Und das ist etwas, was halt die Amerikaner einfach, die machen halt einfach und puttern ist nicht viel Geld rein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir besser machen können in Europa.
Das stimmt, ja. Die Amerikaner immer erstmal machen, dann um Entschuldigung bitten. Ne? Von daher, ich glaube, da sind wir tatsächlich, da bin ich total bei dir. Da muss man hier, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben. Du, Till, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen bis in 12 Jahren, aber halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn was bei euch passiert. Und dann sprechen wir gerne über die News hier im Podcast wieder, ja?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, ja.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren zwei tolle Gespräche, glaube ich. Zum einen sage ich vielen Dank an Till Vollmer von Meister und zum anderen an Petra Drobotzka von Bird Technologies. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir morgen früh wieder voneinander hören. Wir sind wieder live ab 5.30 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/pod.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Gast.